Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken, mitreden.
Radio FreeFM 102.6% Music.
Guten Morgen, Radio FreeFM. Was haben wir heute? 9. Juni 2019. Hier ist der Lokaltermin, Ausgabe Nummer 41. Und ich hatte es vorher schon, wer es schon vor 10 Minuten gehört hat, auch kurz anmoderiert. Wir sprechen heute über ein Thema, was eigentlich gerade ja absolut eigentlich dominiert. Das hat man auch bei den letzten Wahlen gesehen. Und das ist das Thema Klima, Klimaschutz und eben das Thema Fridays for Future. Darüber sprechen wir heute. Ich habe vier Gäste bei mir im Studio sitzen. Mein Name ist Michael Trost. So, und dann gucken wir mal, wer ist denn alles da? Neben mir heute meine Assistenz und ja, eigentlich diejenige, die auch uns die Sendung heute in die Sendung gebracht haben. Das ist die?
Lydia Frank.
Genau, guten Morgen, Lydia. So, dann gucken wir weiter auf die Seite jenseits des Pultes. Unsere Gäste, die über das Thema ja, Klima und die Fridays for Future sprechen. Das sind zum einen die Anna Dreimann. Anna, guten Morgen, hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Außerdem der Philipp Moore, genau.
Wieder also, Roger.
Ja, genau. Roger Moore, natürlich. James Bond, denkt jeder dran. Und außerdem der Carol Roller. Carol, herzlich willkommen hier ebenso bei Radio FreeFM beim Lokaltermin. So, wir haben es gesagt, Thema also Klimaschutz und Fridays for Future. Ihr seid Aktive, ihr seid Aktivisten auf dem Gebiete. Und ich würde vorschlagen, damit man euch ein bisschen besser kennenlernt, wie wir es immer so tun, wir machen eine kurze Vorstellrunde. Ich würde sagen, Mädel fängt vielleicht an. Anna, magst du beginnen? Alles in Kürze zu dich, was man so wissen muss, wer du bist, was du machst, wie der Bezug zum Thema ist, wie eben da deine Aktivitäten sind. So, dass die Hörer ein klein bisschen mehr von dir wissen und wissen, warum die Anna heute bei uns im Studio ist.
Also, wie ihr schon mitgekriegt habt, mein Name ist Anna. Ich bin 19 Jahre und komme aus Friedrichshafen und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich engagiere mich erst seit kurzem mit Fridays for Future zusammen in unserer Ortsgruppe. Und mir ist das Thema Klimaschutz sehr, sehr wichtig, weil es mir auch darum geht, dass ich für die kommenden Generationen, nicht nur für meine, auch einen lebenswerten Planeten hinterlassen kann, für den es sich auch lohnt, dann zu kämpfen und einzustehen.
Genau. Hallo, ich bin der Carol. Ich komme ja aus Überlingen und bei mir an der Schule, da hatten wir im Herbst ganz viel Themen über das Klima. Und dann haben wir als Klasse gedacht, eigentlich muss man da doch was machen. Und zu einer ähnlichen Zeit haben die ganzen Fridays for Future Proteste gestartet. Und im Januar war es dann soweit und das war dann auf einmal gar nicht mehr so schwierig. Wir konnten uns dann einfach daran hängen, haben in Überlingen eine Ortsgruppe gestartet, die aufgebaut, hatten dann unsere ersten Demonstrationen und dann hat sich das immer weiter ausgebaut. Dann haben wir auch eben uns mit den Leuten aus Friedrichshafen, haben dort Kontakte bekommen und das ging dann immer weiter. Ja, Fridays for Future ist ja in sehr viele verschiedene Ortsgruppen aufgeteilt. Es gibt mittlerweile über 500 Stück.
Wow, 500? Und das in ganz Deutschland oder in der Welt, oder?
In ganz Deutschland.
In Deutschland, okay. Aha.
Genau, und ja, wir vernetzen uns auch jede Woche, haben so Telefonkonferenzen, wo wir uns absprechen und dann, da bin ich dann auch Delegierter für den Ort Überlingen.
Ja. Wie schon gesagt, ich bin Philipp, ich komme auch aus Friedrichshafen, momentan aber studiere ich in Tübingen Geografie. Dort hat mich auch eine Freundin damals im Januar angesprochen, ob ich nicht auch zu den Klimaprotesten mitgehen will. Da irgendwie Geografie, wir lernen eigentlich fast nur das, was wir gerade an unserer Erde kaputt machen. Mhm. In jeder Vorlesung ist einmal mindestens der Klimawandel Thema und ich finde, es ist schon eine wichtige Sache für sich einzusetzen dafür, worauf man steht und muss ich auch überlegen, wie gehe ich mit der Erde um, welches Recht habe ich als Einzelperson und das hat mich schon sehr beschäftigt und eigentlich eine super Sache und bin seit Januar dabei und ja.
Lydia, du darfst auch ganz kurz sagen, was du machst, dass du mich auch noch besser kennenlernst. So.
Ja, also ich bin die Lydia, arbeite zusammen mit dem Michael und studiere gerade Wirtschaftsingenieurwesen und ja, er hat mir immer sehr viele spannende Geschichten übers Radio erzählt und als es dann hieß Fridays for Future, ja, habe ich die Leute hierher gebracht.
Genau, deswegen bist du heute auch dabei und ich bin dir sehr dankbar, dass du uns dieses tolle, spannende Thema auf jeden Fall heute ins Radio geholt hast. Ja, und dann seid ihr heute da und wir haben jetzt ein klein bisschen schon über euch kennengelernt. Du hast gerade gesagt, dass, Carol, dass es über 500 Gruppen mittlerweile gibt. Wir sitzen hier in Ulm, ich gehe mal und weiß eigentlich auch, dass es in Ulm auch, ich glaube, eine Gruppe zumindest gibt, auch Ulm-Engagierte. Habt ihr dann, ihr sagt, ihr seid ja vernetzt, ihr habt irgendwo Telco und wahrscheinlich auch über Internet, Skype, schätze ich mal, irgendwo dann Kontakt. Also ihr habt nach Ulm wahrscheinlich dann schon auch Kontakt dann, oder? Also sprich in Ulm habt ihr, kriegt ihr auch ein bisschen mit, was läuft, oder?
Ist ein bisschen, also man ist immer so viel, was man mitbekommt, weil, also wir vernetzen uns mit allen Städten in ganz Deutschland und dann gibt es jede Woche ein paar Themen, über die geredet wird, aber die ganzen Sachen aus den Gruppen, die auch, also vom Bodensee jetzt Überlingen nach Ulm, ist ja doch schon eine kleine Entfernung. Mhm. Da haben wir jetzt nicht so krass viel mitbekommen.
Also ich kriege zumindest mit, Lydia, du wirst das wahrscheinlich auch so ein bisschen mitbekommen. Bei uns sind ja auch Freitags immer auf Münsterplatz, glaube ich, große Aktivitäten, wo auch viele Schüler dabei sind. Also das ist in Ulm auf jeden Fall auch ein Thema, wo ganz, ganz viele Leute sich mittlerweile engagieren. Und ich glaube jetzt so, wenn man mal schaut, es sind inzwischen jüngere Leute und auch wenn ich das richtig mitgekriegt habe aus dem Schulbereich, hieß es Lehrer sind engagiert und auch Erwachsene mittlerweile. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist Fridays for Future inzwischen nicht nur ein Schülerstreik, sondern geht, glaube ich, darüber ein bisschen hinaus, Anna, oder?
Also man kann wirklich sagen, dass Fridays for Future zwar von der Jugend initiiert wurde, aber mittlerweile werden wir auch von generationenübergreifend unterstützt. Es gibt Gruppierungen wie zum Beispiel die Parents for Future, wo wir dann von unseren Eltern unterstützt werden und die dann eben auch für die Zukunft ihrer Kinder und für ihre Enkelkinder eintreten wollen. Außerdem haben wir natürlich auch die Profis quasi mit im Boot, die Scientists for Future, haben uns auch sehr, sehr früh mit unterstützt und liefern uns eben auch die wissenschaftlichen Daten, die wir brauchen, um unsere Forderungen zu unterstützen.
Das heißt, es sind inzwischen mehrere Verbände oder mehrere Gruppen, die da eigentlich assoziiert sind und an der Stelle dann auch ihr Know-how oder ihre Sicht der Dinge dann beitragen. Es ist also keinesfalls so, dass, was vielleicht der eine oder andere manchmal denkt, ja, da streiken halt die Schüler und die wollen halt nicht zur Schule gehen, denen kommt es gerade recht. So ist es nicht, sondern es ist eine breite aufgestellte Bewegung mittlerweile.
Ganz genau.
Vielleicht gucken wir ein bisschen in die Anfänge. Wo hat das begonnen? Ich meine, jeder kennt und spricht inzwischen über Greta Thunberg. Mediale Omnipräsenz, würde ich fast sogar sagen, bei ihr. Derzeit ist sie Nummer eins, also die Person Nummer eins, die das Thema initiiert hat. Oder wo kam das auf und wann kam das auf? Was wisst denn ihr, oder beziehungsweise ihr wisst das natürlich, wo das so begonnen hat, von wo sich diese Welle quasi dann ausgebreitet hat? Könnt ihr dazu ein bisschen was berichten?
Ja, also das Thema Klimaschutz ist natürlich schon jahrelang, schon seit den 1980ern, eigentlich immer im Munde und immer im Kopf. Aber ja, so richtig begonnen hat es, dass es jetzt so eine globale Aufmerksamkeit gekriegt hat, wirklich durch die Greta, die jetzt seit Anfang von ihrem Schuljahr einfach gesagt hat, freitags gehe ich nicht auf die Schule, damit dieses wichtige Thema mal endlich die Aufmerksamkeit kriegt, die es auch braucht. Denn natürlich gibt es schon Proteste seit Jahrzehnten, aber die Regierung und die Politiker, die haben sich davon jetzt noch nicht so richtig betroffen gefühlt, beziehungsweise gesagt, ach, das sind ja so ein paar Hippies, die auf der Straße rumlaufen und so. Aber jetzt, wo es dann doch die Massen von Schülern und Studenten, Lehrern, Eltern, Großeltern sind, die gemeinsam für ein Ziel kämpfen, haben wir jetzt endlich die Aufmerksamkeit gekriegt, die es braucht. Und da würde ich schon sagen, dass Greta die Initiatorin von dem Ganzen ist.
Das heißt, das hat in Skandinavien oder in Schweden so seinen Ursprung. Ist es so und ist dann in Europa und dann in die komplette westliche Welt übergeschnappt, oder?
Also ich glaube, ein ganz zentrales Ding von dem Anfang von Fridays for Future war auch nochmal dieser IPCC-Bericht, ein Bericht vom Weltklimarat, der die Situation, die das Klima hat, sehr gut zusammenfasst und umschreibt. Und ja, genau, initiiert wurde es von Greta Thunberg, aber es waren ganz viele Jugendliche, die auf ähnliche Ideen zur gleichen Zeit gekommen sind, sodass es dann auch wie so ein Feuer, was losgeht, sehr schnell ging.
Ja, vielleicht kommt, ich weiß nicht, ob das auch mit einer Ursache war, aber ich erinnere mich natürlich an verschiedene Fernsehbilder und Bilder von Überschwemmungen, von Tornados, von Umweltkatastrophen. Wir sind in Deutschland weitgehend verschont geblieben, aber wir haben auch gespürt, dass es zum Teil Hitze ist, wahnsinnig heiß geworden ist, dass wir eigentlich ein Wetter haben, das auch sehr wechselhaft und sehr, sehr ungewöhnlich ist. Sprich, dass ich auch irgendwo, zumindest in gegenüber früheren Jahren, zumindest meinem Eindruck oder Erinnerungswesen nach, die Witterung auch irgendwie verändert hat. Ist das auch ein Punkt, dass man das so eben beobachtet hat, mitbekommen hat und Katastrophe nach Katastrophe, hier Überflutung, dort irgendwelche. Ist das auch ein Punkt, der dann mit irgendwo zum Bewusstsein, zur Schärfung für diese Problematik oder anders, für die Einsicht, dass es wirklich ein Problem mit dem Klima gibt, dann bestärkt hat?
Ich glaube schon. Ich glaube, das verstärkt einfach nochmal das Thema und die Aufmerksamkeit darauf und wieso jetzt so viele Leute auf die Straße gehen, weil man fragt sich dann schon, wieso sind jetzt auf einmal so viele Überschwemmungen und wieso ist es jetzt auf einmal so heiß? Vielleicht ist da doch was dran und ich glaube, das zeigt den Leuten jetzt einfach nochmal, dass sie wirklich die Veränderung spüren, weil sonst ist einfach ein abstrakter Begriff Klimawandel und dann denkt man sich, ach, in 20 Jahren wird es vielleicht mal ein bisschen heißer sein. Nein, wir merken ja jetzt schon die Auswirkungen, auch jetzt, wenn wir jetzt von Deutschland weggehen, wir liegen in einer doch sehr guten Klimazone, dass wir noch nicht so starke Unwetter und ähnliches fühlen, aber jetzt zum Beispiel in Indien, wenn da einfach nur der Monsun ein bisschen später kommt, kommt es zu riesen Hitze und Dürre. Wenn wir jetzt aber, wenn der Monsun dann später kommt, aber dann nochmal verstärkt, kommt es dann natürlich zu starken Überschwemmungen und die Böden, die durch diese Hitze einfach vertrocknet sind, leiten das Wasser einfach viel stärker nochmal weiter und nochmal zu größeren Überschwemmungen. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Es hängt alles zusammen und wir spüren jetzt die Anfänge in Deutschland, aber in 10, 20 Jahren wird es dann auch nochmal bei uns um einiges schlimmer sein. Mhm.
Du sagst, beziehungsweise du bist ja da studienmäßig mit dem Thema befasst. Ist dann das Thema Klima auch jetzt ein Schwerpunkt in deinem Studium oder läuft das halt mit anderen mit? Oder ist das jetzt auch, weil die Erkenntnis so ist, dass sich da sehr viel verändert und irgendwo die Hütte brennt, sage ich mal ganz profan, dass man an der Stelle auch betont irgendwo sich kümmern muss? Ist das ein Schwerpunkt sofern ist?
Ja, würde ich schon sagen. Also wie ich vorhin schon erwähnt habe, wirklich in jeder Vorlesung geht es auch unter anderem um den Klimaschutz, um Bodenschutz, um alles Mögliche, um die Atmosphäre. Wir haben jetzt wird es hochschulpolitisch, in 2 Jahren wird der Studiengang reakkreditiert. Also da wird dann nochmal überlegt, welche Studienfächer oder welche Themen wollen wir im Studiengang vermitteln. Und dort wird es sicherlich auch nochmal eine größere Bedeutung haben. Mhm. Denn momentan ist man schon an die Richtlinien, die man vor Jahren festgelegt hat, gebunden. Aber trotzdem, es wird sehr viel thematisiert und
Was mich noch interessiert explizit, ob jetzt dieses Thema mit Fridays for Future oder überhaupt der Umwelt, ist das jetzt wirklich auf der ganzen Welt, also sprich auch in USA, wo es einen Präsident gibt, der das Thema erst einmal negiert oder nicht glaubt. In Asien, wo ich sehe oder wo ich so höre, dass in Bezug auf Umwelt und Umweltschutz und Vergeudung sehr, sehr viel Müll einfach verklappt wird und einfach Plastik in Mengen produziert und weggeschmissen wird, also Umweltschutz relativ wohl oder an vielen Stellen zum Beispiel nach, also nicht sonderlich irgendwo Gewicht hat, wird auch dort, ist dort das Bewusstsein auch ausgeprägt, wird dort auch protestiert oder ist es mehr ein Thema, was bei uns so in unserer europäischen Umgebung hauptsächlich läuft?
Es kommt natürlich ganz viel auf das Land an und die Situation dort. Ich kenne zum Beispiel, ich habe eine Freundin in China und da ist es mit Demonstrieren und sowas natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Aber trotzdem ist es so, ich glaube, bei der letzten letzten globalen Streiktermin, also wir haben immer so Daten, wo wir die Streiks nochmal besonders groß machen wollen, da waren das, glaube ich, 160 Länder, wenn ich jetzt keine falsche Zahl im Kopf habe, die mitgemacht haben, also auch in den USA, auch in anderen Ländern.
Ja. Im Vorgang zu dem Thema habe ich mir überlegt, wie ist eigentlich die Ist-Situation? Ich glaube, man muss doch mehrere Fakten irgendwo auch mit bei dem Thema sehen. Zum einen wahrscheinlich, es wollen immer mehr Menschen auf der Erde leben, beziehungsweise es leben immer mehr. Also wir haben auf der einen Seite ein Bevölkerungswachstum. Alle Länder versuchen irgendwo am Wirtschaftswachstum teilzuhaben, unsere Wirtschaft und alle auch die Wirtschaftstheoretiker lehren Wachstum. Wirtschaftswachstum ist nach wie vor irgendwo die oberste Maxime und auch die Ärmeren versuchen teilzuhaben, das heißt versuchen und wollen konsumieren. Das heißt auf der einen Seite immer mehr Menschen, auf der anderen Seite immer mehr das Bestreben nach Wohlstand und nach Wachsen wirtschaftlich. Und damit auch werden mehr Konsumgüter, also auch sprich mehr Fahrzeuge, mehr Autos gebaut, wird mehr geflogen, gereist Und dann gibt es so einen anderen Faktor, was ihr hat ja auch schon die Tierschützer, die überwiegend so in die vegane Richtung tendieren, die sagen, dass zum Beispiel auch die Tiere und die vielen Weidetiere, die da sind, auch in Bezug auf klimaproblematischen und auf die Problematik einen nicht unerheblichen Einfluss haben. Also, dass überall Rinder gezüchtet werden und. Also auf jeden Fall, dieser Faktor ist doch per se erst einmal da und einfach wahrscheinlich auch nicht so einfach zu verändern. Also vor allem das Primärthema, die Erde wird immer größer, immer bevölkerter.
Also ich denke, was wir aktuell merken, ist, dass es auf vielen Ebenen nicht so weitergehen kann, wie es bis jetzt einfach läuft. Das hängt nicht nur mit dem Bevölkerungswachstum zusammen, sondern zum Beispiel auch mit dem Streben nach Wohlstand, was Sie ja auch schon angesprochen haben. Wir müssen einfach.
Sagen.
Ach so, okay, alles klar, danke schön.
Das durfte das gerne im Radio.
Okay, ja, klar. Wir sind momentan in einer Situation, in der wir nicht nur umdenken müssen, sondern wir müssen auch vor allem viele unserer Begriffe, wie zum Beispiel Wohlstand, einfach auch anders definieren. Du hast es schon angesprochen, unser Konsum. Brauchen wir wirklich 20 Pullis im Kleiderschrank oder reichen uns vielleicht 3 für den Winter? Also es sind solche kleinen Punkte, in denen wir umdenken müssen, aber auch zum Beispiel das Reisen, was wir auch ziemlich häufig mit Wohlstand in Verbindung bringen. Müssen wir wirklich innerhalb von Deutschlands mit dem Flugzeug nach Hamburg fliegen oder einfach, dass wir da auch ein bisschen umlenken? Meine Kollegen haben da bestimmt auch noch ein paar zusätzliche Ideen.
Ja, das Ganze ist ja auch noch mal viel größer, weil du hast ja vorher schon Wirtschaft angesprochen. Und da ist es auch ganz klar, dass also wir als Fridays for Future wollen da, dass sich die Wirtschaft auch an planetaren Grenzen orientiert. Weil dieses ständige Wachstum ins Nirgendwo, das muss ja eine Grenze haben. Und diese Grenze ist eben mittlerweile nun erreicht. Und wenn man immer zum Beispiel von ein paar politischen Parteien hört, ja, Klimaschutz muss aber nur vereinbart werden mit einer erfolgreicheren Wirtschaft, dann ist das einfach falsch.
Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Das Wichtigste eigentlich momentan in diesem, ja, wie wir momentan leben, ist, dass wir unseren Konsum überdenken und wirklich, wenn wir mal einkaufen gehen und was essen und kochen wollen, dass wenn man dann auf den Markt geht und regional und saisonal seine Früchte, sein Gemüse, was man halt essen möchte, einkauft. Zum Beispiel auf dem Markt, wir freuen uns, wenn es dann früher Erdbeeren gibt. Aber wie werden die Erdbeeren hergestellt? Mit Plastikfolien oben drüber. Und die Plastikfolien, da sie so billig sind, werden dann einfach gleich wieder weggeworfen. Wenn man Glück hat, noch richtig entsorgt und nicht einfach ins Meer. Und es sind so Sachen, wo man sich überlegen muss, kaufe ich es jetzt lieber vom Bauern, wo ich weiß, der hat es angebaut mit viel Liebe, oder aus Spanien und dann Plastikmeer hergestellte Lebensmittel.
Gerade das Thema, was du ansprichst, die Verseuchung der Meere durch Plastikmüll, die ja auch in den letzten Monaten wieder thematisiert wird, ist ja auch ein katastrophaler Effekt. Das heißt, wird nicht unmittelbar aufs Klima wahrscheinlich einen Einfluss haben oder nicht ganz mittelbar oder unmittelbar, aber natürlich das Gift, was da irgendwo in die Fische kommt, kommt wieder irgendwo in den Mensch. Also von daher eine Dimension, die genauso besorgnisregend katastrophal ist, wie eben das Thema der globalen Erwärmung. Ich würde gerne auf die Thematik Wissenschaft, du studierst das Thema, hast du gesagt. Mich würde interessieren, dass ihr vorher so einen wissenschaftlichen Bericht angesprochen. Wer ist denn der, sind die Instanzen auf der Welt, die jetzt so ein Klima analysieren, erforschen? Beispielsweise mir fällt ein, und das Thema ist seit, glaube ich, der 2000er oder 90er Jahre immer ein Begriff, das Ozonloch im Zusammenhang mit Klimaerwärmung natürlich immer, es hat sich ausgedehnt, es hat sich vergrößert, es hat sich wieder zusammengezogen. Das Thema Ozon war immer in den Medien, Ozonloch, hat dann vielleicht schon ein bisschen, naja, es ist halt so hingenommen, ohne dass jetzt daraus gleich eine so vergleichbare Protest- oder Engagementwelle entstanden ist, wie jetzt mit Fridays for Future. Also wer ist jetzt eigentlich, wer kümmert sich in den Ländern oder in der Welt? Wer sind die, sagen wir mal, die eben wissenschaftlich das Ganze untersuchen?
Ich würde sagen, generell alle Wissenschaftler, die daran forschen.
Also, ist so eine Institution wie die UN zum Beispiel zuständig, ja, oder irgendwie ein Weltklimarat oder irgendwo eine bestimmte Universität oder irgendwo. Also wer sind so die Kompetenzen, die Instanzen? Wer ist derjenige, der so ein bisschen da gefordert ist?
Das ist eine gute Frage. Wer ist denn da gefordert? Ja. Also ich glaube, der Karol kann da gut was dazu sagen. Mhm. Dann übergebe ich die Frage mal.
Genau, also von den United Nations gibt es den Weltklimarat in Deutsch. Und Das ist auch der gleiche Rat, der diesen IPCC-Bericht, den ich vorher schon mal kurz angesprochen habe, veröffentlicht hat. Genau, und das sind eben wirklich die wissenschaftlichen Experten und ein Rat, der eben in auch fast allen Ländern anerkannt wird und auf den gehört werden sollte und da so das offizielle Gremium oben drüber ist.
Also das ist eigentlich der, ja, der Bericht in die Instanz, die so ein bisschen Leitfaden sein sollte. Den bekommen die Regierungen aller Welt oder alle wird veröffentlicht, damit natürlich auch alle ist für alle einsehbar. Okay. Genau. Wie oft wird er erstellt? Einmal im Jahr oder monatlich oder wöchentlich? Oder?
Das weiß ich jetzt nicht genau, ja. Aber der letzte wurde im Jahre 2018 veröffentlicht. Und weißt du genau, wann der wieder also ich glaube, das ist alle 4 Jahre oder so etwas, aber das habe ich jetzt nicht genau im Kopf, da stehe ich gerade auf dem falschen Fuß.
Was natürlich noch dazu kommt, ist das Pariser Klimaschutzabkommen 2017, wo dann Delegierte aus aller Welt zusammen diesen Vertrag entschlossen haben, um diese Bedrohung wirklich für Länder zu beseitigen. Es war damals, hat man gesagt, ja, 2 Grad, das wollen wir erreichen. Und dann haben Inselstaaten, wie zum Beispiel Fidschi, gesagt, nein, wenn wir uns auf einen Vertrag einigen, wo wir die globale Erwärmung um 2 Grad, nur auf 2 Grad begrenzen, einigen, dann so können wir nicht heimfliegen, denn der Meeresspiegel, der so hoch steigt, uns gibt es da nicht mehr, denn die Inselstaaten wie Fidschi sind nur knapp über Meeresspiegel und ja, das wäre dann kein guter Deal. Deshalb hat man sich auf 1,5 Grad geeinigt, damit wirklich die Folgen sich ja, in Grenzen bleiben, obwohl es natürlich auch schon zu viel ist.
Ja, ich würde sagen, wir spielen mal zwischendrin Musik und dann sprechen wir vielleicht auf die Konferenzen, die es immer gibt und gab, Paris, Kyoto und wie sie alle heißen, wo auch die ganzen Commitments der einzelnen Regierungen zu den entsprechenden Klimaprogrammen vereinbart wurden und doch aber vielleicht nicht dann eingehalten wurden, sprich was eigentlich auf politischer Ebene sein sollte oder auch nicht funktioniert. Und spielen wir erstmal Musik. So, und Lydia, was steht denn da drauf? Kannst du lesen, was da steht, wie der Titel heißt?
Sea of Simulation.
Genau, und die Band heißt Daft Punk, ist 2 Minuten 50, also relativ überschaubar lang. Wir hören uns wieder in 2 Minuten 50, hier ist Daft Punk.
Hier ist Radio Free FM, der Lokaltermin mit
Anna,
Carol
und mir Philipp.
Und Lydia.
Na eben. Und wir sprechen heute über das Thema
Klimaschutz
und Fridays for Future.
So ist es. Und wir haben schon gerade über die Problematik als solches ein bisschen gesprochen und wollen jetzt mal ein bisschen aufrollen, glaube ich. Seit wann gibt es eigentlich jetzt Konferenzen zum Thema? Seit wann ist eigentlich, sind die Menschen oder sind jetzt die Vereinzelten, die Länder befasst, Vereinbarungen zu treffen über Klimaschutz und was ist dabei rausgekommen oder auch nicht rausbekommen? Wollen wir so ein bisschen die Geschichte, glaube ich, aufrollen. Der Marc, Harold, du?
Ja, ich würde einfach ein bisschen was erzählen.
Ja.
Also Klimaschutz ist ja echt kein aktuelles Thema, sondern das gibt es ja schon sehr, sehr lange. Wir haben vorher die Zahl 1980 gehört. Es gab dann erste Berichte von Wissenschaftlern und Publikationen. Und im Jahr 1992, das ist ganz interessant, hat die Bundesregierung sogar schon mal die wollten Klimaschutz dann weiter priorisieren und haben schon konkrete Sachen beschlossen. Die Sache war dann aber, dass das immer weiter an Aufmerksamkeit verloren hat und die Maßnahmen dann am Schluss so im Sand verlaufen sind. Das gab es mehrmals. Neulich hat man ja auch wieder in der Heute-Show so ein schönes Zitat gehört vom Herrn Söder, war das, glaube ich. Der dann 2005 gesagt hat, dass 2020 keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden sollen. Und sowas gab es ja immer wieder auf politischer Ebene. Genau, und die letzten Sachen, die ich jetzt im Kopf habe, ist eben der IPCC-Bericht und das Pariser Klimaabkommen, wo sich eben die Bundesregierung dazu verpflichtet hat, eben weil dieser IPCC-Bericht so dramatisch zeigt, was das eigentlich bedeutet. Also um das nochmal kurz aufzuschlüsseln, das 2-Grad-Ziel ist eigentlich so ein Kipppunkt. Wenn die das Global Warming, also die globale Erwärmung, über dieses Ziel herausgeht ungefähr, dann ist es nicht mehr aufhaltbar. Das heißt, die Temperatur wird weiter steigen und weiter steigen mit allen Folgen, die es haben wird. Viel dramatischere Umweltbedingungen, einfach härtere Wetterbedingungen, Hitzeperioden, Kälte, erhöhte Meeresspiegel, Stürme und noch viel dramatischere Sachen. Genau, und das 1,5 Grad Ziel ist das, worauf sich dann in Paris geeinigt wurde, da eben auch schon davor Erderwärmung geht nicht nur, sobald wir 2 Grad überschritten haben, los, sondern davor gibt es natürlich auch schon Effekte, die eben dann noch nicht diesen Kipppunkt überreicht haben. Und das muss echt mit aller Kraft verhindert werden, dass wir über diese 2 Grad kommen. Und das ist so enorm wichtig. Vielleicht soweit mal.
Also diese Festlegungen sind allesamt mal getroffen worden. Jetzt ist die Frage natürlich, was mich interessieren würde, wo im Einzelnen sind die Hauptverursacher nach heutiger Erkenntnis? Sind die jetzt überwiegend in der Branche Verkehr oder in der Branche Ernährung oder weiß der Kuckuck irgendwo? Wo sind also die Hauptverursacher, sprich wo müsste man und wo kann man eingreifen? Und was mich schon auch ein bisschen interessiert, gibt es jetzt spezielle Problemschwerpunkte in der Welt? Also zum Beispiel, man sagt immer, Amerikaner leben auf großem Fuß und verschleudern viel Energie und da fahren große Autos. Ich weiß nicht, ob es so stimmt, aber so allgemein weiß man, glaubt man, dass auf jeden Fall in den USA die Energie, wie soll man sagen, das Bewusstsein für Energie eher geringer ausgeprägt ist. Dann gibt es große Länder wie China, die in politischen Verhältnissen leben, wo wahrscheinlich momentan der Fokus auf wirtschaftliches Wachstum gelegt wird und wahrscheinlich, ich glaube in Russland ist es, wo zum Beispiel massiv in Richtung Atomenergie auch gedacht wird, ich glaube zumindest Energie, also wie soll ich sagen, Gebiete, die vielleicht so ein bisschen der Entwicklung, die wir haben, weg von der Kohle, weg von Atomenergie Reduktion, was Kohle angeht oder Kohleverbrennung und alles, also sprich, sind Schwerpunkt in der Welt zum einen, was die Art des Verursachers ausmacht und dann auch vielleicht lokal, wo man die eingrenzen muss, sagen, da ist ein bestimmtes Problem, wo man eingreifen müsste, das ist eben massiv dort und dort und nicht dort und dort. Ja, was kann man da dazu sagen? Was wisst ihr dazu? Was ist da Erkenntnis?
Also es stimmt natürlich, dass der Energiegewinnungssektor ein zentrales Problem darstellt, dass immer noch viel zu viel auf fossile Energiegewinnung gesetzt wird und nicht so exzessiv auf erneuerbare Energien, wie es eigentlich aktuell nötig wäre. Aber du hast es auch schon richtig erwähnt, was häufig unterschätzt wird, ist eben auch der Sektor Ernährung. Durch die Landwirtschaft bzw. vor allem durch die Tierfutterherstellung werden, ja, wie viele Leute wissen, Regenwälder abgeholzt. Und das ist nicht wirklich umweltschutzfördernd und auch nicht klimafördernd, sondern es ist eine sehr, sehr destruktive Maßnahme, die eigentlich nicht getroffen werden sollte. Es ist Zeit, dass wir da einfach umdenken und nicht nur den Fleischkonsum enorm reduzieren, sondern wenn es geht, wäre natürlich am allerbesten, wenn man ganz verzichten könnte. Aber wir wollen hier jetzt auch niemanden anprangern, der dann mal sagt, ich esse schon mal Fleisch. Es ist natürlich auch sehr wichtig, wo man dieses Fleisch herkriegt. Und auch andere Dinge spielen eine wichtige Rolle. Möchte einer meiner Kollegen vielleicht noch etwas ergänzen?
Die Transportbranche ist ja auch noch beteiligt am Klimawandel. Und was auch noch oft überschätzt wird, ist Wärmegewinnung oder generell die Heizung und so weiter. Wie gut die Gebäude isoliert sind, ob mit Öl geheizt wird oder irgendeinem fossilen Energieträger oder mit irgendeiner Alternative, die es da gibt. Genau.
Was dann natürlich auch noch dazu kommt, erwähnenswert ist, um jetzt nochmal weiterzudenken, was kann man denn eigentlich selber machen dagegen? Zum Beispiel werden, bitte nicht anprangern auf der Zahl, aber ungefähr die Hälfte aller Lebensmittel, die produziert werden, werden weggeworfen. Und wenn man diesen Lebensmittel, diese Verschwendung eigentlich einfach eindämmen würde, könnte man in diesem Sektor schon um ganz viel CO2 einsparen. Zum Beispiel wäre es ganz einfach, wenn der Bäcker Brot vom Tag davor verkauft, ist ja immer noch gut, schmeckt ja immer noch. Kann man es kaufen. Wenn er es nicht macht, einfach mal nachfragen, was macht ihr eigentlich damit? Werft ihr es weg oder könnt ihr es nicht für billiger oder sogar für Umme einfach anbieten? Einfach, es gibt Sachen, wo man sich halt einfach mit ein bisschen mehr Mühe dem Klima doch helfen kann. Zum Beispiel zu Hause mal nachfragen, jetzt auch an die Jüngeren. Oder jetzt auch an die Älteren, die dann nochmal ihre Eltern fragen, sag mal, wo kommt eigentlich euer Strom her? Was, der kommt ja aus der Steckdose. Und wo wird der gewonnen? Wird der im Rheinland gewonnen, wo immer noch Dörfer abgerissen werden, um Kohle abzubauen und dann zu verfeuern? Oder kommt es vom Windrad?
Fällt mir das Stichwort Hambacher Forst zum Beispiel ein,
genau,
das letztes Jahr auch ein ganz großer Aufreger war und der Wald ist im Endeffekt stehen geblieben, nachdem sich da die Menschen engagiert haben. Ich würde gerne nochmal vielleicht auf die Sektoren und gerade auf das Thema Reisen und Verkehr eingehen. Also wenn ich mir das so angucke, letztes Jahr war ich an der Ostsee und dort kamen tagtäglich, das waren Warnemünde, ganz, ganz große Schiffe, Kreuzfahrtschiffe. Und diese Schiffe allein, die pusten einen Dreck in die Luft, unglaublich. Wenn die im Hafen liegen, die schalten ihren Motor nicht aus. Das heißt, da dampft oder raucht sie die ganze Zeit raus und die Luft ist eine Katastrophe. Immer mehr Kreuzfahrtschiffe, ist bekannt, werden gebaut, immer noch größer fahren. Denn irgendwie meine ich zu wissen und auch zu beobachten, der Verkehr, anstatt dass es auf die Bahn verlagert wird, ist immer mehr auf der Straße. Wenn man heute auf der Autobahn unterwegs ist, ein Lastwagen nach dem anderen. Sechs Achser, acht Achser, riesige Kolonnen mit LKWs, die sich da durch die Lande bewegen. Und bekannt ist auch, dass der Flugverkehr enorm zugenommen hat, immer mehr Flugzeuge, immer mehr Reisende auch. Also so von der Beobachtung habe ich das Gefühl, dass dieser ganze Verkehrssektor in eine sehr schlimme Weise irgendwo explodiert und wahrscheinlich damit auch mit einer der Verursacher der Umweltverschmutzung sein wird.
Ja, voll. Also da kann man echt nur sagen, das ist total krass. Weil, um vielleicht einfach mal anzufangen, bei so Kreuzfahrtschiffen oder bei der Schifffahrt generell ist ja auch noch nicht das wirklich Große, was die Emissionen ausmacht, die Motoren, die dann im Hafen laufen, sondern wenn die ein bisschen weiter auf dem Meer sind, dann schalten die ihre großen Schwerölmotoren an, die dann nochmal einfach viel heftiger sind. Schweröl ist eigentlich ein Abfallprodukt, was, glaube ich, in der Dieselherstellung gewonnen wird. Und das wird dann einfach so verfeuert. Dann gab es, glaube ich, mal eine Situation, wo ein Schiff aus Versehen diese Motoren im Hafen angemacht wird und dann waren im Umkreis von ein paar Kilometern die ganzen Cafés draußen alle komplett mit einer Rußschicht bedeckt. Das sind, also da kann man sehen, was da alles rausgeblasen wird durch diese Schornsteine. Genau, aber Kreuzfahrt ist ja nicht nur das einzige Ding, da gibt auch zum Thema Bahn. In Deutschland wurde ja irgendwann im 20. Jahrhundert eine Entscheidung getroffen, dass man nicht mehr so viel auf die Bahn setzt, sondern die Autobahnen ausbaut und eben Stichwort Individualverkehr da ganz viele Entscheidungen trifft, die eben ja Autos ermöglichen, auf der Autobahn zu fahren oder so etwas, aber die Bahn auch im Gütertransport ist einfach nicht mehr attraktiv oder wurde nicht stark genug ausgebaut. Das erlebt man ja auch heute ganz oft. Wir alle kennen die Witze mit, ja, ob der Zug pünktlich ist oder nicht. Und wir alle kennen tausende von Situationen, wo halt Sachen nicht funktionieren oder irgendwelche Züge zu eng sind oder nicht weit genug getaktet, dass da Schwierigkeiten sind, dass es nicht genug Geld gibt. Und da sind auch einfach strukturelle Probleme, dass eben diese Infrastruktur auch viel in privaten Händen liegt und nicht beim Staat oder sowas. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Genau. Um dort anzuknüpfen, auch dieser viele Güterverkehr, also besonders von den Lastwagen, hängt ja damit zusammen, dass wir am einen Tag, okay, ich bestelle mir jetzt heute Abend auf irgendeiner Internetseite irgendwas und am nächsten Morgen muss es da sein oder so schnell wie möglich muss es zusammengebaut werden. Und die Firmen und die Industrie, sie spart massiv Geld, indem einfach dieser Lagerungsprozess auf den Transportweg umgelagert wird.
Thema Just in Time.
Ganz genau, ja. Just in Time, ja. Mhm. Und das sind halt einfach Entwicklungen, wo man sich überlegen muss, brauche ich jetzt wirklich mein neues Handy oder meine neue Trinkflasche, die ich auch im Laden bei mir die Straße runter kaufen könnte, muss ich das mir jetzt online kaufen und am nächsten Tag gleich da haben, weil das ist halt einfach auch ein Riesensektor, dieses Online-Kaufen, was da für Verkehr hochkommt.
Oder wenn man etwas online bestellt, dass man dann nicht allein sein Radiergummi bei Amazon holt, sondern vielleicht noch ein paar Freunde fragt, ob die gerade was brauchen. Oh, ja.
ja. Also Online-Markt. Also auf jeden Fall, ja, die Problematik, glaube ich, die kennen wir alle. Das heißt, mit der zunehmenden Online-Präsenz und Internet und Handy kommt auch noch eine Dimension dazu, muss man natürlich auch sagen. Heute hat auch noch jeder sein Handy. Und natürlich ein Handy, das muss auch gefertigt werden. Da kommen auch unheimlich viele Sachen rein, Materialien, wertvolle Erden und Zeug, die dann irgendwo ein Faktor sind. Das heißt, wir sehen einfach, dass bestimmte, sagen wir mal, Ausstattungselemente oder bestimmtes Konsumverhalten heute für uns selbstverständlich ist, was aber eigentlich wieder den Klimazielen oder wieder dem Verhalten eigentlich spricht. Aber mir fällt noch was anderes ein, wenn wir auch natürlich gerade bei der Verkehrsproblematik sind. Ich kann mich täuschen, aber wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke oder anders, wenn ich gucke, in meiner früheren Grundschule, früher sind die Kinder hingelaufen zur Grundschule. Wenn man dann heute guckt, zur Schulzeit zu Ende stehen die schweren Autos, man sagt eigentlich mein SUV, großen Brummer, und die Mütter holen die Kinder alle im Auto ab oder die Kinder werden hingefahren. Das heißt, ich weiß nicht, aber irgendwo scheint mir auch einfach der Individualverkehr heute mit einer Selbstverständlichkeit irgendwie zuzunehmen. Also früher hätte man die Kinder gesagt, da geht ja zusammen hin oder lauft oder nimmt das Fahrrad. Heute ist irgendwie die Neigung, das Auto zu nehmen und wenn es nun mal geschwind zum Bäcker ist, der 700 Meter ist, irgendwie mit einer Selbstverständlichkeit da, alle fahren die kürzesten Strecken oder dass auch viele Leute jeden Tag mal im Auto in die Stadt fahren zu müssen, weil sie anstatt vielleicht einmal sich für die Woche zu organisieren, den Einkaufsplan, naja, fehlt was, fehlt ein Ei, dann fahre ich mal los. Ist das auch eure Beobachtung so? Also meine subjektiv irgendwo Beobachtung oder Eindruck ist das, dass wir in unserem Alltagsleben uns einfach an einen bestimmten Komfort und eine bestimmte Neuer, man hat das Auto, gewöhnt haben und dann wird halt gefahren. Ist das so? Beobachtet ihr das auch?
Also das stimmt tatsächlich. Unser Konsum wird vor allem von unserem Bedürfnis nach Komfort und immer mehr Komfort und Bequemlichkeit gesteuert. Und es wird wirklich Zeit, dass wir da umdenken und eben uns organisieren und schauen, dass wir Dinge entweder gemeinsam angehen oder einfach massiv reduzieren.
Ja, ich erlebe die Situation auch ganz oft. Ich wohne ein bisschen auf dem Land. Am Wochenende fahren bei uns gar keine Busse und unter der Woche, es gibt keinen Stundentakt oder sowas. Mhm. Und deswegen trampe ich sehr viel und schaue deswegen ganz viel irgendwelche Autos an. Und das ist echt so, dass in mindestens jedem zweiten Auto sitzt dann eine Person allein und fährt irgendwo hin. Da ist schon die Frage, warum kann das nicht durch öffentlichen Nahverkehr geregelt werden? Mhm.
Insofern mein Gefühl, und ich würde sagen, wir spielen gleich nur Musik, aber mein Gefühl ist, dass wahrscheinlich auch sehr viel jeder einzeln tun kann. Und das ist ein Punkt, auf den ich nach der Pause auch gerne raus möchte. Was kann man jetzt, also ohne immer nur auf die Regierung zu sagen, ihr müsst jetzt und alle gefordert, sondern ich denke, jeder Einzelne kann auch was tun und muss auch tun. Es ist nicht nur ein Thema, sondern mein Gespür, wo man jetzt sagen kann, die Politik tut nichts, nie muss es richten. Schwierig, schwierig, wahrscheinlich muss jeder Einzelne. Aber jetzt spielen wir erstmal Musik und da haben wir drin liegen, was steht denn da drauf?
Lift Me Up.
Lift Me Up. Und der Titel ist von, steht das auch irgendwo? Moby. Er ist von Moby. Wir spielen Moby, Lift Me Up und sind in circa 3 Minuten und 30 wieder hier.
Hallo, hier ist Radio Free FM mit dem Lokaltermin. Heute geht es um Umweltschutz und Fridays for Futures. Zu Gast im Studio sind der Philipp, die Anna und der Carol.
So ist es. Perfekt. Und dann würde ich sagen, sprechen wir weiter. Ich habe gerade vor das Thema angesprochen, bei Fridays for Future wird momentan ja sehr viel gesprochen. Politik, ihr müsst handeln. Sehr, sehr viele Menschen sind auf der Straße. Mein Versuch ist einfach jetzt ein bisschen zu klären, wer kann, wer muss, wer ist gefordert. Sinnlos wäre es wahrscheinlich zu sagen, ihr müsst und alle anderen dürfen sich zurücklegen. Das wird nicht funktionieren. Das wird wahrscheinlich ein gemeinsames Handeln sein. Grundsätzlich, was ich natürlich sehe und vielleicht auch euch fragen will, ist, wenn jetzt heute zum Beispiel, wenn man jetzt gerade die Politik so fordert, wenn natürlich jetzt heute dann die Politik sagt, tja, das heißt, ihr dürft aber dann alle nicht mehr Auto fahren oder das Benzin kostet 5 Euro, so eine Diskussion hatten wir schon mal, dann wird es die Politik wahrscheinlich schwer haben. Bei den nächsten Wahlen sagt irgendjemand, was, die fordern 5 Euro, die wähle ich nicht mehr. Sprich, die Problematik bei der Politik, die ich wahrscheinlich sehe, die müssen alle natürlich Programme machen, die nicht zu krass sind, weil sonst werden sie nicht gewählt und die wollen alle gewählt werden. Das heißt, wahrscheinlich die Problematik fordern ja, aber wenn es um die Umsetzung geht, sagt jeder, nee, so haben wir es nicht gemeint. Sehr schwierig. Also deswegen die Frage, was kann die Politik, was ist überhaupt durchsetzbar, was wird akzeptiert von der Bevölkerung und was nicht und eben, was kann jeder Einzelne tun. Versuchen wir einfach mal so vielleicht ein bisschen auseinanderzunehmen, wer kann an welcher Stelle, wer muss, also was muss von oben gesteuert, geregelt werden. was kann der Einzelne tun, wie kann man das Thema nun konkret zum Laufen bringen, damit es eben nicht in ein, zwei Jahren immer noch heißt, Schulterzucken, es ist nichts geschehen und alle sind noch nach wie vor unzufrieden und die Lage eskaliert.
Vielleicht ein kurzer Satz dazu. Ja. Wegen diesen immer fordern und wie soll es dann umgesetzt werden? Da gab es eine ganz interessante Pressekonferenz von den Scientists for Future im März. Und da wurde unter anderem auch gesagt, dass zum Beispiel in der Energiebranche nur diskutiert wird, ob jetzt rein erneuerbare Energien gleich teuer sind, wie das bisherige Modell mit den fossilen Energieträgern, oder günstiger. Das heißt, es ist so, dass es da einfach Lösungen gibt, die auch umsetzbar sind und nicht bedeuten müssen, dass jetzt sich Leute irgendwelche Sachen nicht mehr leisten können. Das ist natürlich auch keine Lösung. Es muss alles sozial verträglich sein. Aber trotzdem ist es, und genau, vielleicht jetzt um die Brücke zu machen, ist es unglaublich wichtig, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, die ein klimaneutrales Leben so einfach wie möglich machen. Und es gibt da auch Sachen, die einfach die Leute selber machen können, die gar nicht so schwierig umzusetzen sind.
Ja, zum Beispiel einfach auf ÖPNV sich verlassen, also der öffentliche Personennahverkehr, einfach sagen, okay, dann warte ich jetzt die 5 Minuten, bis der Bus kommt und fahre dann in die Stadt und nicht mit dem Auto. Spare ich mir auch die Suche nach einem Parkplatz. Oder generell ist da dann auch schon wieder fast die Aufgabe der Regierung, jetzt kommen wir wieder darauf zurück, aber einen ausgebauten öffentlichen Nahverkehr und, was auch noch richtig schön wäre, ihn kostenlos zu machen, denn so kann ihn sich jeder leisten und so kann dann jeder kostenlos und oft in die Stadt fahren. Aber natürlich muss jeder dann auch momentan, wenn es nicht so ist, einfach sagen, okay, dann fahre ich jetzt halt einfach mal mit dem Bus und lasse das Auto in der Garage stehen. Weiter geht's dann auch, ich habe es vorhin schon angesprochen, einfach mal hinterfragen, wo kommt eigentlich mein Strom her, wie heize ich und so weiter, dass man da sich überlegt, kann ich da nicht selber für mich was verbessern und dann einfach nochmal ganz gezielt nachfragen, was esse ich, brauche ich jetzt das Stück Fleisch, muss ich jetzt da extra noch Milch dazu trinken und so weiter, weil das vergessen wir auch oft, dass Butter zum Beispiel hat eine höhere CO2-Verbrauch oder verbraucht mehr CO2 in der Herstellung für 1 Kilo Butter statt für 1 Kilo Fleisch. Das vergessen wir auch oft. Einfach generell, dass man sich da Gedanken macht. Und die Anna wird uns da auch noch mehr erzählen, wie man noch weiter, wenn man noch mehr Lust hat, was zu machen.
Ganz genau. Also wie meine Kollegen es gerade eben schon angesprochen haben, es ist nicht nur wichtig, dass wir gewisse Rahmenbedingungen von oben bekommen, sondern dass wir auch selber als Konsumenten einfach Signale setzen. Beispielsweise, wie Philipp das schon angesprochen hat, einfach den ÖPNV nutzen, um zu zeigen, dass prinzipiell Interesse und Bereitschaft da wäre. Aber auch in anderen Bereichen, wie gesagt Lebensmittel, es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir weiterhin Palmölprodukte kaufen, wird die Industrie nur sehen, dass die Nachfrage noch da ist und dann weiter produzieren. Aber wenn wir einfach auf solche Produkte verzichten würden, würde das eben auch diesen Sektor eventuell zum Umdenken zwingen. Möchtest du noch oder?
Ja, da gibt es immer bei dem Produkte kaufen eine ganz schöne Brücke, die ich mir im Kopf mache, wenn ich was kaufe, nämlich immer wenn ich etwas aus dem Regal nehme, egal wie viel da noch steht, dann sage ich damit der Firma, die das hergestellt hat, macht noch was davon. Und das hilft mir dabei zu entscheiden oder auch diese Brücke zu schlagen von wegen, was ich mache, hat doch eh keinen Einfluss. Und die Problematik ist ja immer dann, wenn das alle denken, dann macht niemand was.
Was auch ganz wichtig ist, dass sich mehr Leute trauen, auch einfach nachzufragen. Ein richtig schönes Beispiel von uns vor Ort ist, dass wir nicht nur versuchen, mit der Jugend und auch mit anderen Gremien vor Ort zusammenzuarbeiten, zum Beispiel mit dem Jugendparlament oder mit der Stadt allgemein, sondern dass eben auch die Initiative beispielsweise von Schulklassen kommt. Das ist jetzt ein Fall, da hat eine 7. Klasse von einem Gymnasium angefragt, ob sie nicht ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister zum Thema Klimaschutz haben könnte, eben auch in Begleitschaft mit Fridays for Future. Und solche Projekte unterstützen wir auch gern, weil sowas auch ganz wichtig ist, dass man sich traut nachzufragen und dann eventuell auch nochmal Zeichen zu setzen und die Politik zum Handeln aufzufordern.
Ja, ich versuche immer noch so ein bisschen, die Linie zu ziehen, wo ist der Staat gefordert. Also wenn ich euch richtig verstehe, der Staat muss die Richtlinien oder den Rahmenbedingungen versuchen zu schaffen. Zum Beispiel Bahnnetz ausbauen, damit die Bahn wieder fahren kann und nicht der Lastwagen. Dann öffentlichen Personennahverkehr befördern, wobei ich glaube, das ist mehr auch ein kommunales oder auf Landesebene Thema. Zum Beispiel um eine Straßenbahnlinie 1 und 2 ist ein Thema, was ein Gemeinderat letztendlich irgendwie initiiert hat. Und gerade, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in Ulm kann man jetzt am Wochenende, dank SPD in dem Fall, Initiative, kostenlos Bus und Straßenbahn fahren, weil in Ulm Baustelle ist und die Parksituation ganz schwierig ist, kann man das tun. Also da hat man in Ulm, glaube ich, schon einen Schritt nach vorne gemacht. Es ist auf jeden Fall, sind Rahmenbedingungen, die man irgendwo setzen kann. Wie schaut es aus in Bezug auf Energie? Also Kernenergie will wahrscheinlich keiner mehr. Das heißt, also Windenergie, Wasser, irgendwie da was aufmachen. Was würdet ihr auf dem Sektor gehen? Energie, also weg von der Kohle, das haben wir auch schon vorher, glaube ich, gesagt. Was würdet ihr an der Stelle jetzt den in Bezug auf Energieversorgung und was würdet ihr forcieren oder wo seht ihr an der Stelle Photovoltaik oder irgendwas zum Heizen mehr ausbauen? Oder gibt es da irgendwie aus dem Energiesektor Punkte, wo wir ja vielleicht durch Förderung von Photovoltaik, wo man regierungs- oder politikseitig was tun könnte, oder durch eine Initiative pro Elektrofahrzeug, wo seht ihr da Anknüpfpunkte oder Möglichkeiten?
Ja, da kann man zum Beispiel, also wenn wir jetzt von Friedrichshafen ein bisschen über den See schauen, nach Konstanz, war ja die erste Stadt in Deutschland, die den Klimanotstand ausgerufen hat. Und sie, die Ortsgruppe Fridays for Future Konstanz, fordert jetzt auch von der Stadt, dass man sagt, in einem Jahr werden immer 10% aller Dächer, die noch nicht mit Photovoltaikanlagen, also Solaranlagen, bebaut sind, zu bebauen. Einfach, das ist ein Schritt, den man machen kann, denn so eine Solaranlage auf dem Dach stört niemanden und ist effizient, denn der Platz ist ja eh schon benutzt und ist frei. Genauso ist es mit Windrädern, da muss man halt einfach mal auch ein bisschen, muss die Regierung, glaube ich, auch den Mut haben, auch einfach mal zu sagen, so, jetzt stellen wir dort Windräder hin. Natürlich wird es Protest geben, aber froh und fröhlich tun sie trotzdem noch Dörfer abreißen, damit man, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Kohle weiter fördert. Also ich glaube, da braucht sie einfach mehr Mut, auch etwas zu machen. Ist momentan noch sehr neu und auch wie du vorhin schon gesagt hast, es geht um die Angst von der Wiederwahl. Aber da muss sie drüber stehen, denn die Klimabedrohung ist jetzt nicht so schlimm, dass da jetzt mal 3 Sitze weniger sind in irgendeinem Parlament, sondern ist schon was Wichtiges und da sollte die Politik auch dahinter stehen, denn uns Bürger interessiert es.
Weil du es gerade mit den Windanlagen angesprochen hast, da lese ich natürlich auch, dass dann viele Menschen sagen, die sind laut, die sehen hässlich aus, die bedrohen die Vögel. Lese ich dann, dass die Tierschützer auch gleich auf die Barrikaden gehen und irgendwie so ein Windkraftwerk gebaut hat. Also es wird wahrscheinlich an allen Ecken und Enden immer Leute geben, die bei irgendeinem Ding irgendwo dann wieder auch was dagegen haben. Also es ist wahrscheinlich von daher immer schwierig, da was zu finden. Aber generell müsste man also auf jeden Fall in nicht fossile Energie, weil die geht ohnehin. Sowieso ein Thema, das man ja eigentlich seit Jahrzehnten spricht, das Öl ist endlich. Insofern von dieser ganzen Verbrennungsmotoren und Thematik muss man sowieso ja eigentlich weg. Da ist ein Punkt gerade, ja?
Ja, was zu den Windenergie und diesen Protesten da ganz spannend zu sagen ist, dass es echt wichtig ist, wenn man da mal sich die wissenschaftlichen Fakten nochmal anschaut und ins Bewusstsein ruft, weil das haben die Scientists for Future Leute eben oder die Wissenschaftler, mit denen wir in Verbindung stehen, uns gezeigt, dass ein Windkraftrad tut nicht mehr Vögel verletzen oder töten als eine Katze. Und das ist doch eine Größenordnung, mit der dann eine Diskussion doch in eine ganz andere Richtung gehen kann.
Ja. Bezüglich, was heute in aller Munde ist, Thema Elektrifizierung, Elektroauto, wie ist eure Sicht dazu? Muss man Anreizsysteme schaffen, mehr Elektroautos zu bauen? Wahrscheinlich würde ich sagen, auch Politik muss dafür sorgen, dass eben die Versorgung mit Ladestellen dann eben schleunigst ausgebaut wird. Wie denkt ihr dazu? Was kann man da in der Richtung, was würdet ihr da fordern oder als sinnvoll ersehen?
Ich glaube, da ist es, muss man von der Regierung fordern, dass sie die Unternehmen, die Autohersteller, Automobilhersteller, die in diese Richtung forschen und auch schon Autos herstellen, unterstützt. Denn dort kann man dann doch schon wieder sagen, das kapitalistische System, in dem wir leben, Angebot und Nachfrage. Wenn wir jetzt sagen, ja, ich möchte ein Elektroauto oder wir wollen gute Elektroautos, dann sagt die Wirtschaft, oh ja, super, da können wir Geld verdienen, dort forschen wir rein, dort investieren wir rein. Das war in China war eine riesen Automesse und dort haben die chinesischen Autohersteller, haben nur Elektroautos vorgestellt. Und dann kamen prominente deutsche Autohersteller auch nach China und die hatten immer noch den Verbrennungsmotor. Und ich glaube, da haben sie gemerkt, oh, jetzt ist ein Umschwung drin und diesen Umschwung muss man nutzen. Und ich glaube, da einfach den Ausbau zu finden, den Ausbau zu fördern und da endlich mal mehr Handlung zu haben. Ein gutes Ding an den öffentlichen Stromzapfsäulen für die Elektroautos sind, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass dort Ökostrom drin gebraucht wird. Und um auf das Argument einzugehen, ja, aber die verbrauchen doch so viel Energie in der Herstellung und seltene Böden und so weiter. Ja, allerdings, wenn man es hochrechnet, ist es trotzdem um einiges effizienter als jetzt ein Diesel, der in seinem Leben was der in seinem Leben ausstößt. Natürlich sollte man auch überdenken, wo man die seltenen Böden herholt, und das ist aber auch eine ethische Frage, die die Regierungen, glaube ich, auch angehen können und den Automobilherstellern sagen, okay, jetzt wir fördern euch, damit ihr diese seltenen Böden aus fairen Bedingungen einkauft und so weiter. Und ich glaube, da ist die Regierung in der Pflicht, diesen Umwandel fair und gut zu gestalten.
Ja. Die Problematik generell natürlich, was du vorher auch gesagt hast, kam irgendwann mal, eine Regierung hat natürlich bei allen Themen immer das Thema Arbeitsplätze, wenn man zum Beispiel gerade Autobau denkt, dann heißt das natürlich, naja, die Batterie heißt, dass keine Motoren mehr hergestellt werden, das kostet so und so viel 1000 Job, wenn dann keine Verbrennungsmotoren mehr gebaut werden, weil es dann halt ein Elektroakku vorne drin ist, und natürlich haben viele Menschen dann wieder Sorge, oder auch die Politik natürlich auf dem Fokus, dass es wieder Arbeitsplätze kostet, und Arbeitsplätze heißt unzufriedene Menschen oder Menschen, die finanziell in die Not geraten, und insofern heißt es natürlich immer, dass man diesen diesen Verbindung aus wirtschaftlichen und eben ökologischen Aspekten finden muss, denke ich mir auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es ist nicht ganz einfach wahrscheinlich. Also man kann nicht nur sagen, radikal Elektroautos, und nachher stehen halt wirklich in vielen Beschäftigten die Menschen auf der Straße und dann sagen, ihr könnt mich mal mit eurer Energie, ich habe keinen Job, ich kann die Familie nicht ernähren, meine Prio 1 ist quasi die Familie zu ernähren und zu überleben. Wie gestaltet man das so, dass es wirklich nachher funktionieren, sage ich mal, dass man eben solchen Wandel sozial oder eigentlich solidarisch auch hinbekommt.
Ja, das ist ja eigentlich, sollte die Kernkompetenz der Politik darstellen, dass man die nötigen, die nötigen Änderungen, die wir machen müssen wegen dem Klima, sozial verträglich macht. Dass so ein Elektroauto ist natürlich auch nicht die Lösung schlechthin, weil nochmal energieeffizienter wäre, natürlich kein Auto zu haben. Das ist natürlich auch immer ein Grund. Aber zurück zum Punkt, was auch wieder da ganz spannend ist, dass das auch ein zweischneidiges Schwert ist, weil da gibt es zum Beispiel das Beispiel von der Kohleenergie, wo 20.000 Arbeitsplätze ungefähr in der Kohlebranche sind. Aber gleichzeitig in den letzten Jahren 80.000 Arbeitsplätze in der Solar- und Windenergie abgebaut wurden. Also die wurden tatsächlich abgebaut. Und da hat man staatliche Subventionen eingestellt und so weiter. Deswegen haben wir jetzt auch nicht mehr diese Branche weiterhin da drin. Und dieses zweischneidige Schwert findet sich auch an ganz vielen Stellen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die Digitalisierung anschauen oder sowas, die ja auch sehr viele Arbeitsplätze kostet, aber da wird das einfach hingenommen. Genau, aber jetzt.
Ja, wir haben noch 2 Minuten. Ich weiß, ihr wolltet auf jeden Fall auch auf eine Veranstaltung hinweisen, wenn ich das richtig weiß.
Und genau. Sonst,
vielleicht sagt auch mal, wenn man sich an euch wenden möchte, wo man euch dann auch erreicht, ob es vielleicht eine URL, also eine Homepage oder irgendwie was gibt, sagt vielleicht dazu mal noch ganz kurz was.
Ja, wir haben eine Webseite gemacht, und zwar klima-streik.de. Das ist die Webseite von den Ortsgruppen aus Überlingen und Friedrichshafen. Ansonsten gibt es fridaysforfuture.de als Webseite. Da sind auch alle Regiogruppen verlinkt. Aber zu der Veranstaltung, weil das ist echt eine große Sache, die wir da geplant haben. Das läuft seit mehreren Monaten, die Vorbereitung. Und zwar wird am 21.06. eine Großdemonstration in Aachen stattfinden. Und zwar kommen da 15 verschiedenen Ländern, es sind Züge und Busse organisiert, mit denen alle Leute herkommen können. Okay. Und man kann sich für ein wenig Geld zum Beispiel auf der Webseite ac2106.fridaysforfuture.de ein Ticket kaufen und zu der Veranstaltung kommen. Es gibt Übernachtungsmöglichkeiten und alles Mögliche, Also es ist eine tolle Möglichkeit, und uns würde echt freuen, wenn wir viele Leute dort treffen könnten.
Super, vielen Dank. Das war, ich müsste schon mal wieder raus, der Lokaltermin ist schon wieder durch. Vielen Dank, dass ihr heute da gewesen seid. Insofern, wir müssen ein bisschen abrupt schon Ende machen. Mein Name ist Michael Trost, ihr wart?
Anna.
Carol.
Philipp.
Und ein Thema?
Fridays for Future.
Du bist?
Lydia.
Genau. Vielen Dank, das war's. Wir sagen tschüss, schönen Sonntagnachmittag, in 4 Wochen ist hier wieder der Lokaltermin. Bis denn.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören
auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken, mitreden.